Lass das mal aufschlagen zum Johannesevangelium Kapitel 10. Johannesevangelium Kapitel 10. Und ich lese hier mal den zweiten Teil von Vers 10. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Jesus möchte, dass du Leben hast und dass du im Leben Überfluss hast. Und wenn wir an Überfluss von Leben denken, dann können wir nicht anders als ein wenig an Euphorie denken. Und zwar ist es der Moment, wo du in einem gewissen Ausnahmezustand bist, wo du total lebendig bist und Erfülltheitsgefühle hast. Hätte das irgendjemand gern? Haben wir ja letzte Woche schon begonnen zu studieren, okay, wie wir da hinkommen können. Und da müssen einige Bedingungen erfüllt sein, damit du Euphorie erlebst. Ich sag's nochmal, für die meisten von uns, inklusive für mich selber, ist der Alltag relativ grau. Auch Christen binden sich ihre Schuhe morgens zu, waschen sich, putzen sich die Zähne, essen, schlafen, machen all diese Dinge, wie alle anderen Menschen auch. Wie die Unglücklichen, so die Glücklichen, wie die Nichtchristen, so die Christen auch. Ich habe sogar mal gehört, dass zwischen dem Schimpansengenom und dem Menschengenom nur ein 5% Unterschied ist. Da sieht man wieder, was für einen Unterschied 5% ausmachen. Und schau, das ist bei Christen eben genauso. Du magst vielleicht 95% dasselbe, was alle anderen auch machen. Aber es gibt 5%, die alles völlig ändern. Okay, jetzt zunächst einmal sagt Jesus natürlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Um überhaupt von dem Leben was zu erleben, von dem ich heute Morgen rede, musst du Christ sein. Du musst Jesus in dein Leben eingeladen haben. Und erst dann beginnt das Leben überhaupt richtig. Du hast nicht wirklich Leben ohne Jesus. Na, also ich weiß, wie das ist, vorher und nachher. Und ich sage euch, nachher ist besser als vorher. Na, hinterher gurkst du rum und hinterher merkst du dann plötzlich, hey, mein Leben hat plötzlich Hand und Fuß. Eine Zielausrichtung. Und wenn du mal hineinschaust in dein Leben. Schau mal her, machen wir mal vorher ganz kurz. Du bist noch kein Christ, okay? Und dir ist mitgeteilt worden, dass du irgendwann, dass deine Vorfahren aus dem Urschleim gekrochen sind, über das Bakterium und zur Amöbe, zum Fisch, zum Quastenflosser, der dann an Land gequatscht ist, ja, und dann sich langsam zum Affen entwickelt hat und irgendwann sich aufgerichtet hat und begonnen hat, seine Haare zu verlieren, zum größten Teil wenigstens, wenn man älter wird, wachsen die ja wieder nach, habe ich festgestellt. Seit meine Friseuse sagt, na, soll ich Ihnen die Augenbrauen auch frisieren? Ich denke mir, ist es so schlimm. Weil wenn du älter wirst, ehrlich wahr, früher, ich meine, das klingt jetzt blöd, aber wenn du 15 bist, willst du unbedingt Haare haben auf der Brust. Wenn du dann mal ein bisschen älter bist, stellst du fest, Mann, was für eine Matte. Und das ist alles unabsichtlich, das kam dann einfach so über dich. Nun gut, das heißt jetzt nicht, dass wir uns wieder zurückentwickeln in irgendwelche Affen, die wir nie waren, okay? Aber nochmal ganz kurz, machen wir das ganz kurz mal weiter. Dir wird also mitgeteilt, hey, du bist ein Produkt der Evolution. Du bist einfach ins Universum geworfen. Das Universum schert sich einen Dreck um dich. Es ist ihm völlig egal, ob es dich gibt oder nicht gibt, ob es dir gut oder schlecht geht, in welchen Lebensumständen du bist. In anderen Worten, wenn dein Leben keinen Sinn hat, dann hat es auch kein Ziel, keine Zielrichtung, keinen Sinn, keinen Zweck. Und dann beginnst du irgendwie zu leiden. Unter der Tatsache, dass dein Leben keinen Sinn und keinen Zweck hat, beginnst du zu leiden. Und dann suchst du natürlich nach einem Lebenssinn. Und das sind unweigerlich die Standard-Lebensersatzdinge. Essen, Trinken und diese anderen Dinge. Sex, okay? Und Macht vielleicht noch, Geld, alle diese Sachen, die geben dir eine falsche Sicherheit, ein falsches Gefühl von Lebendigkeit. Weil im Grunde deines Herzens denkst du immer noch, hey, mein Leben ist völlig bedeutungslos, egal was ich tue, es hat absolut keine Auswirkungen, es hat keinen Wert. In 100 Jahren kräht kein Hahn mehr nach mir. Und jetzt wirst du Christ. Jesus klopft eines Tages an deine Herzenstür, du machst auf. Er sagt, hallo, darf ich rein? Und du sagst, ja, komm rein, auf dich habe ich gewartet. Er kommt, setzt sich hinein in dein Herz und beginnt sein Aroma zu entfalten. Und dann beginnt er mit dir zu reden. Er sagt zu dir, hey, du bist überhaupt nicht aus dem Urschleim gekrochen. Im Gegenteil, die Welt hier, die habe ich nur für dich geschaffen. Und du hast einen ewigen Vater, du hast eine ewige Bestimmung. Und noch was, für jede gute Tat, die du hier unten auf der Erde tust, wirst du eines Tages belohnt werden. Für jede gute Tat, die du tust, wirst du eines Tages belohnt werden. Plötzlich denkst du, ach tatsächlich, schau, in dem Moment beginnt was. Dein Leben beginnt ein Ziel zu bekommen, nämlich Gott zu gefallen. Nicht mehr Essen, Trinken, Sex, Geld, alle diese Dinge, sondern Gott zu gefallen. Wenn du anfängst, Gott zu gefallen, dann hast du ein Lebensziel. Wenn du weißt, hey, Gott hat mich auf die Erde gesetzt, er hat mir einen Plan für mein Leben gegeben, er hat mir Ziele für mein Leben gegeben, mein Leben ist absolut bedeutungsvoll, es gibt Dinge, die nur ich tun kann und sonst niemand. In dem Moment macht sich eine große Befriedigung in deinem Herzen schon mal breit, eine Grundzufriedenheit ist da. Sagen wir jemand Amen. Eine Grundzufriedenheit, die vorher nicht da war, ist da. Wir sehen, das erste Element, das du brauchst, um überhaupt zu beginnen zu leben, ist natürlich Jesus, aber dann gibt er dir Ziele, sag mal Ziele. Vorher hattest du vielleicht keine oder eigene, die dich nicht wirklich zufrieden gemacht haben. Jetzt hast du Ziele, Ziele Gottes, die du natürlich nach und nach herausfindest, was sie sind. Ja? Das sagt dir der Herr nicht einfach so, sondern du musst ihn fragen. Du musst deine Talente abklopfen. Was kann ich? Wo blühe ich auf? Was tue ich so gern, dass ich es umsonst machen würde? Diese Dinge musst du mal anschauen. Und dann kommst du, dann tastest du dich ran an deinen Lebenssinn und Zweck. Und er muss nicht spektakulär sein, kann aber auch spektakulär sein. Okay, Kinder zu erziehen und so weiter und Essen zu machen, Kuchen zu backen, diese Dinge können, wenn es dein Ding ist, von Gott aus Euphorie in dir erzeugen. Und das ist wunderbar. Also wir halten nochmal fest. Das Erste, was passiert ist, wenn du mit zu Jesus kommst, du bekommst klare Ziele, du bekommst die Fähigkeit hin, diese Ziele zu erreichen. Klare Ziele und die Fähigkeit, diese Ziele zu erreichen. Es kann natürlich sein, dass du dir diese Fähigkeiten erst aneignen musst. In anderen Worten, dass du durch eine Schule gehen musst, bis du so weit bist, dass du die Dinge kannst, die der Herr von dir will. Genauso, wenn du Übersetzer werden willst, musst du erstmal Englisch lernen oder Französisch oder die Sprache deiner Wahl. Und es ist mühselig zum Teil, das ist völlig klar. Da musst du dich dann durch die Mühen der Ebenen quälen, du musst dann dranbleiben und so weiter. Aber wenn du dann mal diese Fähigkeiten hast und diese Fähigkeiten einsetzt, dann passiert was. Stell dir vor, dein Ding ist zu übersetzen. Du hast jetzt ein Buch bekommen, das ist ziemlich anspruchsvoll. Und du blätterst es durch, du erkennst, du kannst es. Du schaffst es, du packst es. Du musst dich aber wirklich reinhängen, du musst dich konzentrieren. In dem Moment passiert was. Deine Energien werden konzentriert. Du bist nicht mehr abgelenkt, weil du unterfordert bist. Und du willst auch nicht mehr davonlaufen, weil du überfordert bist. Sondern du bist jetzt bei der Sache. Du hast ein klares Ziel. Deine Fähigkeiten sind da, sind vorhanden. Es ist schwierig, aber du packst es. Und du konzentrierst dich völlig auf diese eine Sache. Bist nicht mehr abgelenkt. Und dann beginnst du zu übersetzen. Und ich sag dir, innerhalb kürzester Zeit, nach einer halben Seite, nach einer Seite, bist du so drinnen, dass du Raum und Zeit vergisst. Du bist so sehr drinnen, dass bei dir plötzlich die Euphorie beginnt, Leben im Überfluss beginnt. Das, was im Großen die Sinnlosigkeit, die das Leben grau macht, ja, und dann die Sinngebung durch Jesus, was dem Leben Farbe gibt. Diese Dinge, die vollziehst du jetzt im Kleinen nach. Könnt ihr das nachvollziehen? Okay, du hast ein Ziel, deine Fähigkeiten werden gefordert bis zum Gehtnichtmehr und du bist völlig konzentriert. In dem Moment wirst du Euphorie erleben. Haben wir letzte Woche schon genauer angeschaut oder ein wenig angeschaut, wollen wir heute noch vertiefen. Wenn du empfindest, dass dein Leben grau ist, und ihr hört mal zu, hey, unser aller Alltag ist grau, gib's zu. Keiner von uns hüpft durch die Gegend und sagt, ach, ich bin so glücklich, ich halte es kaum aus. Keiner von uns reißt das Fenster auf und schreit raus, Halleluja! Na, dass die ganze Nachbarschaft die Fenster wieder zumacht, oh, der Spinner. Nein, sondern allerhöchstwahrscheinlich ist es so, dass du halt auch aufstehst, erst vielleicht mit dem linken Bein und dann mit dem rechten Bein und dann okay, dich in Bewegung setzt und deinen Tagesablauf halt in Angriff nimmst. Aber jetzt, wo du weißt, wie, kannst du Höhepunkte in diesen grauen Alltag, Farbtupfer in diesen Alltag hinein einfügen. Okay, du kannst jeden Tag Euphorie erleben. Mal stärker, mal weniger stark. Manchmal richtig hammermäßig und dann gehst du wieder Tage, vielleicht Wochen mit einem mäßigen Fluss an Euphorie. Wo einfach, sehen wir es mal so, dein Leben es halt nicht hergibt, okay? Wenn du zu zerstreut bist, wenn du zu unaufmerksam bist, nicht konzentriert genug bist, dich überfordert oder unterfordert fühlst oder kein klares Ziel hast, wirst du keine Euphorie, kein Leben im Überfluss in deinem Leben haben. Schlicht und einfach. Und jetzt muss ich das Ganze ein wenig programmatisch hier aufziehen. Und zwar, wie können wir diesen Ausnahmezustand in Anführungszeichen, okay, diese Euphorie, diese totale Lebendigkeit, diese Erfülltheit, wie können wir die erzeugen? Wann tritt die auf? Und ich möchte mit euch jetzt mal Arbeit, Freizeit und Beziehungen miteinander anschauen. Obwohl die meisten lieber was anderes täten, als zu arbeiten. Ich meine, wenn du irgendjemanden jetzt anrufen würdest, heute oder morgen früh, und vor allem morgen früh am Montag, okay, rufst in irgendeiner Firma irgendjemanden an und sagst, hallo, würden Sie lieber arbeiten oder frei haben? Ich garantiere dir, in den allermeisten Fällen würdest du sagen, frei. Also würdest du gesagt bekommen, ich will frei haben. Ne? Alle arbeiten auf die Rente hin, ne? und Frührentner schätzen sich teilweise glücklich und so weiter. Nur die Sache ist jetzt folgende, dass die Arbeit weniger schlecht ist, als sie den Ruf hat. Weil nämlich auf der Arbeit es immer wieder passiert, dass du klare Ziele hast. Wenn du ein klares Ziel hast, das deine Fähigkeiten fordert, dann bist du auch in der Lage, dich auf dieses Ziel zu konzentrieren. Und wenn diese drei Punkte wieder zusammenkommen, ein klares Ziel, deine Fähigkeiten stimmen mit dem Ziel überein und du bist konzentriert und bei der Sache, wirst du Euphorie erleben bei der Arbeit, die du eigentlich gar nicht magst. Hat das schon mal jemand erlebt? Schau, man hat eine Umfrage gemacht, also eine Universität hat es gemacht, bei 6.469 Deutschen, ob sie schon mal Euphorie in diesem Sinn erlebt haben, okay, oder erleben. 23% sagen oft, sehr oft, also praktisch täglich. 23%, jeder vierte von uns fast, müsste wissen, von was ich rede. 40% sagen oft, nicht sehr oft, aber oft, kommt vor. Dann 25% sagen selten. Kommt bei mir kaum vor, dass ich irgendwie richtig lebendig bin und euphorisch bin. Mein Alltag ist grau. Und 12 oder 13% sagen, passiert mir nie. Blöd. Wir können Leben im Überfluss haben, wenn wir wissen, was die Elemente, die dazu notwendig sind, sind und wenn wir die dann ganz willentlich und wissentlich herbeiführen. Das funktioniert. Auch bei der Arbeit. So lass dich also von dir selber oder von der Ideologie, die ja Deutschland durchzieht und durchdringt, ja, nicht abbringen. Schon die Gewerkschaften und andere Organisationen haben seit Jahr und Tag, seit Jahrzehnten arbeiten die darauf hin und sagen, Freizeit ist wichtig. Freizeit ist wichtiger als Arbeit. 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, 30-Stunden-Woche, am besten 20, am besten 0-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, damit du so viel Freizeit hast wie möglich. Aber es stimmt nicht ganz so. Obwohl Arbeit recht unpopulär ist, zeigen wissenschaftliche Untersuchungen und, sagt das Wort Gottes, ist, dass wir zum allergrößten Teil in der Arbeit durchaus Euphorie erleben können, Erfüllungsgefühle erleben können, wenn wir ein klares Ziel haben, diese Fähigkeiten, unsere Fähigkeiten mit diesem Ziel übereinstimmen und wir voll bei der Sache sind. Die meisten gehen auf die Arbeit, setzen sich hin, denken noch an die schlechten Noten ihrer Kinder und dass der Rasen gemäht werden muss oder irgendwas aufgeräumt werden muss, schon seit 3 Monaten. Und dass der Chef nicht gegrüßt hat, als er heute reinkam. Und dass die Auftragslage mau ist, dass also gerade im Moment nichts zu tun ist, als Papier von einem Ort zum anderen zu stapeln und wieder zurück. Schau, in dem Moment kann keine Euphorie aufkommen, das ist völlig unmöglich. Du sitzt dann da und langweilst dich und dein Tag ist grau. Wenn du dir aber ein Ziel suchst, ja, und dich dann nicht ablenken lässt, das ist ja die Sache, wir werden oft abgelenkt, wir sind oft abgelenkt von allem Möglichen. Wenn wir es fertig bringen, uns nicht ablenken zu lassen, wenn wir also mal richtig für irgendein Projekt jetzt mal uns 4 Stunden hernehmen und da bleibt das Telefon aus, da bleibt die Tür zu, die Kinder dürfen nicht rein, die Frau dürfen nicht rein und so weiter, sondern diese Zeit ist jetzt dem Projekt gewidmet, dann wirst du in diesen 4 Stunden allhöchstwahrscheinlich nach einer halben Stunde Euphorie erleben und die kann sich durchziehen stundenlang. Schaut, einer der bekanntesten Musikschreiber für die Filme von Hollywood, für die Vertoner von Filmen, ist ein Deutscher namens Hans Zimmer. Habt ihr von dem vielleicht schon mal gehört? Der hat viele bekannte Filme vertont und der arbeitet Tag und Nacht. Ich habe neulich, oder schon wieder bestimmt vor einem Jahr, habe ich ein Interview mit ihm gesehen. Der hat gemeint, es kommt ein berühmter Film, der berühmt wird und den beendet er dann um 2 Uhr morgens. Dann ist das nächste Projekt schon angemeldet, ich meine, der hat ja auch einen Terminplaner und so weiter. Das nächste Projekt kommt, der macht also von einem Film den Schlussakkord, schiebt den Film weg und beginnt sofort mit dem nächsten. Um 2 Uhr morgens beginnt er sofort mit der Arbeit am nächsten Projekt. Ich sage euch mal, der Mann, dem geht es nicht um das Ziel erreichen, sondern um die Euphorie des Schaffens, diese kreative Phase. Das ist es, was dem den Kick gibt. Verstehe ich völlig. Bei mir, ich stelle fest, bei mir sind diese Phasen da. Zunächst in meiner milden Form natürlich, wenn ich mich aufs Wort Gottes, also auf eine Predigt vorbereite. Okay, dann ist es wirklich, dann ist die Welt in Ordnung. Wenn ich predigen tue, ist es auch in Ordnung, zum größten Teil wenigstens. Kommt immer ein bisschen auf die Leute drauf an, zu denen ich spreche. Wobei ich mich hier nicht beklagen kann, beim besten Willen nicht, ja. Aber das ist ziemlich gut. Aber was ich festgestellt habe, wo es bei mir nur richtig abgeht, ja, ist, wenn ich schreibe. Und es ist völlig egal, ob das jetzt Fiktion ist, also Kurzgeschichten, Roman, irgendwie so Zeugs, ja, oder ob das was fürs, aus dem Wort Gottes raus ist. Als ich das Elisa-Buch zum Beispiel geschrieben habe, kannst du das auf unserer Website runterladen. Neulich war jemand da, hat es im Internet entdeckt und wollte es dann kaufen, aber das gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Wir haben das seinerzeit fotokopiert, ja, und dann haben wir es weggegeben, beziehungsweise verkauft für ein paar Dollars. Und jetzt kannst du es runterladen und jemand wollte das Buch tatsächlich haben, um das mal so vorm Kamin zu lesen. Gibt's nicht mehr. Aber das gehört zu unseren Top-Downloads, was wir also runterladen. Wir laden x Gigabytes jeden Monat jetzt, werden von unserer Website runtergeladen an Predigten und Filmen und so. Und diese Bücher, die sind ja jeden Monat oben mit dabei. Elisa, Gebete der Kraft und diese Dinge. Ist ja manches nicht anspruchsvoll gemacht, ja. Aber dennoch, ich stelle also fest, wenn ich mich voll hinein vertief in die Analyse von der Schriftstelle und es dann aufschreibe, oder wenn ich irgendwelche erfundenen Figuren Abenteuer erleben lasse, dann kann es gut sein, dass ich in so einen kreativen Fluss hineinkomme, dass ich völlig lebendig bin, Glücksgefühle, Erfüllungsgefühle habe. Ist wunderbar. Wenn es das für mich gibt, gibt es für dich auch. Meine Frau zum Beispiel beschreibt dieses Euphorie-Erlebnis weniger beim Kochen, als vielmehr, wenn sie Kuchen backt. Da mischt sie und macht und tut und zack und backt. Und dass es eine Freude ist und es macht ihr Spaß, okay, das ist ihr Ding. Bei dir ist es vielleicht so, wenn ihr im Garten rumfuhrwerkst. Manche, die arbeiten im Garten, du denkst, Gärtner Pötschke ist auferstanden. Ist dein Ding. Vielleicht ist deins wieder was anderes. Aber du kannst mal nachschauen, was dein Ding halt ist. Und dann berücksichtige, dass du ein klares Ziel hier brauchst. Deine Fähigkeiten mit den Zielen übereinstimmen müssen. Wenn du nicht malen kannst und du versuchst, ein Bild zu malen, wirst du wohl nicht gelobt werden und so der kreative Fluss wird nicht besonders fließen, okay? So die Euphorie wird nicht unbedingt da sein. Aber wenn deine Fähigkeiten übereinstimmen, dann wird es was. Und dann hast du auch sichtbare Resultate. Und es ist auch noch ganz wichtig, dass du sichtbare Resultate hast. Wenn du geschrieben hast und du hast 5 Seiten gemacht am Tag, dann ist es wunderbar. Wenn du Gartenfan bist und du hast das Laub zusammengerechert und die Blumenzwiebeln rausgemacht oder reingemacht oder was auch immer, dann ist es gut für dich. Du kannst dann zurückschauen auf ein Erfolgserlebnis. Diese Erfolgserlebnisse sind schon wichtig. Muss man unbedingt berücksichtigen auch. Es gibt da Messmethoden, wisst ihr, Wissenschaftler haben da Messmethoden gemacht. Und zwar die Erlebnisstichprobenmethode nennt man das. Man ruft Leute an zu beliebigen Stunden am Tag, Zeiten am Tag und fragt, was macht ihr gerade und wie hoch ist euer Euphorie-Level gerade? Und es geht am Tag auf und ab und auf und ab. Man hat dann dieselbe Person durch den Tag angerufen, morgens, bin gerade auf Level 1. Von 10, von 0 auf 10 bin ich jetzt auf 1, bin nicht gut drauf. Ja, und dann war die Person mit irgendwas beschäftigt, mit auf die Arbeit fahren, ist gut drauf. Komischerweise ist Fahren für viele ein positives Erlebnis. Es gibt zum Beispiel dann auch die Sonntagsfahrer, die durch die Gegend fahren, einfach um zu fahren. Allerhöchstwahrscheinlich, weil du es können musst, weil du ein klares Ziel hast, du hast die Straße vor Augen. Ja, und dann kommen vielleicht auch kreative Säfte oder Euphorie-Säfte in Fluss. Ganz interessant. Dann auf der Arbeit, hohe Euphorie, denn Ziel ist klar, Fähigkeiten werden maximal gefordert und man kann sichtbare Erlebnisse sehen. Der Chef hat mich gelobt. Na, und dann am Abend wieder, weniger. Und dann besonders wenig Euphorie wird freigesetzt, oder Leben im Überfluss wird erlebt beim Fernsehen. Eigenartigerweise im Kino mehr als im Fernsehen. Offensichtlich ist da die Überwältigung größer. Und dieses passive Rumgeklicke produziert keine Euphorie. Wenn du also Euphorie erleben willst, ja, Leben im Überfluss, dann ist Fernsehen nicht unbedingt die Antwort. Übrigens ist Euphorie, dieses Leben im Überfluss, auch heilsam. In Holland hat man in einem Bezirkskrankenhaus eine chronisch schizophrene Frau gehabt. Und mit der hat man einfach interessehalber auch diese Stichproben, Erlebnisstichproben, wie fühlst du dich gerade, Methode angewendet. Und man hat sich festgestellt, immer wenn die ihre Fingernägel gepflegt hat, war ihr Erlebnis positiv. Da haben sich die Ärzte gedacht, hey, wir machen jetzt mal ein Experiment. Wir laden mal eine Maniküristin, eine Schönheitspflegerin ein und die soll dieser Krankenfrau hier im Bezirkskrankenhaus mal die Geheimnisse ihres Handwerks da beibringen. Dann hat die gesunde Frau, dieser schizophrenen Frau, beigebracht, wie man Nägel pflegt und so weiter. Und die ist dadurch in so ein Leben in Überfluss, in Euphorie hineingekommen, dass sie innerhalb von 1-2 Monaten in betreutes Wohnen entlassen wurde. Und nach einem Jahr hat sie ihre eigene Firma gehabt und hat genug Geld verdient, um sich davon zu ernähren. Eine Frau, die vor einem Jahr noch chronisch schizophren war. Jetzt lebt sie unbetreut und hat ihr eigenes Schönheitsstudio. Das müsst ihr euch mal vorstellen. So, wir sehen also in diesem klare Ziele und ich verfolge die und ich sehe dann Ergebnisse, das hat heilende Auswirkungen. Finde ich faszinierend. Also mich fasziniert diese Studie, dieses ganze Thema. Finde ich super. Okay? Obwohl die meisten also was anderes lieber täten als zu arbeiten, ist Arbeit fähig, Euphorie bei dir zu erzeugen, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Ich wiederhole die deswegen so oft, dass du sie nicht vergisst. Okay? Ich habe nämlich gelernt, dass die Leute nach 20 Minuten alles wieder vergessen haben, was man gesagt hat. Dann müssen wir eigentlich wieder von vorn anfangen. Oder man sagt einfach das Wichtigste nochmal und dann bleibt es hängen in Jesu Namen. Amen. Und hört mal, oft fließt bei Leuten, die Könner auf ihrem Gebiet sind, Arbeit und Freizeit ineinander, dass die untrennbar ist. Man hat einen Nobelpreisträger in Chemie gefragt, wie teilt er Arbeit und Freizeit ein? Und er sagt, man könnte es so sagen, ich habe keine freie Minute den ganzen Tag, mein ganzes Leben. Oder man könnte es auch anders sagen, ich arbeite praktisch nie, sondern ich tue immer nur das, was mir Spaß macht und es macht mir so viel Spaß, ich erlebe so viel Euphorie und Begeisterung bei den Dingen, die ich tue, dass es für mich keine Arbeit ist. Schau, das ist dieses Göttliche, das ist dieses Vermögen, die Kraft, Vermögen zu schaffen und so weiter. Das ist die, wo es mit göttlicher Leichtigkeit geht, wo du im Fluss bist. Könnt ihr das nachvollziehen? Das ist eine ganz wunderbare Sache. Gibt es in der Bibel? Natürlich, die Bibel ist voll davon. Zunächst mal halten wir wieder fest, im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10 heißt es, wir sind geschaffen zu guten Werken. Wir sind geschaffen dazu, Dinge zu tun, nicht um nichts zu tun. Ich komme nachher nur auf die Freizeit zu sprechen, die Freizeit ist nämlich so eine Sache. Jeder will sie haben und wenn man sie dann hat, weiß man nicht, was man damit machen soll. Müßiggang, hast du schon mal gehört von deiner Oma? Ist aller Tugenden? Nein, lass der anfangen und es stimmt. Aber da komme ich nachher gleich noch drauf. Lass mich noch ein paar biblische Beispiele geben. Zwei. Einmal David. David fand Euphorie im Krieg führen. Stellt euch Folgendes mal vor. Hier hast du einen 17-jährigen oder sagen wir einen 16-jährigen Jungen, der auf die Herde seines Vaters aufpasst. Es ist Nacht. Plötzlich hört er ein Knurren und ein Löwe kommt aus dem Gebüsch getigert. Und David sieht es und er wacht wieder auf, denn es ist schon spät, im Mondlicht zieht er den Tiger, den Löwen, wie er auf ein Lamm zugeht und dieses Lamm schläft und dann packt dieser Löwe dieses Lamm und schüttelt es und will weg. Aber in dem Moment schwingt David schon seine Schleuder und er schleudert und er trifft den Löwen und der Löwe, der hat es nicht erwartet. Der lässt das Lamm gehen und schaut sich um, aber dann kommt schon der nächste Stein angeflogen, trifft den Löwen am Kopf, unangenehm. Vielleicht am Bein oder sonst was. Und plötzlich hinkt dieser Löwe weg und David rennt nach und tötet diesen Löwen. Und was David dabei erlebt ist, er hat ein klares Ziel. Und er hat Fähigkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Er ist ein Experte mit der Schleuder und mit dem Schwert kann er auch gut umgehen. Und er sieht sofortige Ergebnisse. Der Löwe liegt tot vor ihm. David hat Euphorie erlebt. Und ich sage euch jetzt mal was. Gott hat es natürlich gesehen und er hat ihn weiterhin auch ausgebildet. Ihr könnt es mal nachlesen in Psalm 18. Wir haben da nicht die Zeit, das alles zu lesen. Aber in Psalm 18, Vers 30 heißt es, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Und in Vers 33 heißt es, er lehrt meine Hände das Kämpfen. David hat Euphorie erlebt, Leben im Überfluss erlebt, als er gekämpft hat. Als er ein Ziel hatte, Löwen oder Bären oder Goliath zu erlegen. Und es hat funktioniert, es war sein Ding. Ich meine, das gilt natürlich nicht für alle, nicht alle sind geborene Soldaten, aber bei David war es so. David hat plötzlich erkannt, Mann, hey, ich habe einen Bären erlegt, mit 16 Jahren einen Löwen erlegt. Mit 16 habe ich einen Löwen erlegt. Im nächsten Moment knurrt jemand hinter ihm und es ist ein Löwe und die Sache wiederholt sich. Diesen Bären beim Bart gepackt habe und ihn getötet habe. So, diese Erfahrungen, die hat er jetzt. Und schaut, Gott hat nicht nur an die Sicherheit einer kleinen Schafherde gedacht, sondern Gott war es um die Sicherheit des ganzen Volkes Israel, dieser ganzen Schafe. Er sollte zum Schluss nicht nur Löwen und Bären erlegen, auch nicht nur einen Goliath, sondern er sollte die Kriege des Herrn führen und das Joch der Philister abreißen vom Hals Israels. Dazu hat Gott Menschen erweckt. Er hat den Samson erweckt und er hat David in dieser Weise erweckt. Das waren Krieger, das waren geborene Krieger, die konnten Dinge, ja, die normale Menschen nicht konnten. Und David hat mehrere solche Helden weiter hervorgebracht, ja. Die hat er ausgebildet und du kannst die Geschichte von Davids Helden in der Bibel nachlesen. Das war sein Ding. Schaut, als die Schlachtreihen der Philister standen und die Schlachtreihen Israels und der Goliath Abend für Abend kam, ja, und gebrüllt hat und gesagt hat, lasst uns kämpfen, schickt mir euren größten Mann und den schwatte ich euch her. Und keiner kam, alle liefen davon. War es dann so, dass eines Tages eben David auch ankam. Und David hat seinen Proviant, den der Vater ihm für die Brüder mitgegeben hat, die Brüder waren Soldaten, hat den Proviant stehen lassen und hat die Schlachtreihe gesehen und er hat den Goliath gesehen. Und plötzlich, David hat gemerkt, hat gar nicht gewusst, wie es ihm passiert, seine Beine haben sich von selber in Bewegung gesetzt. Er rannte in die Schlachtreihe und als der Goliath kam und alle davon liefen, stand David noch da und hat den Goliath angeschaut. Und hat sich umgedreht, hat den Leuten zugerufen, hey, was ist denn los mit euch, was macht ihr? Das ist ein unbeschnittener Philister, das ist ein Gottloser, Gott ist mit uns, ihr seid die Heere Gottes und ihr lauft davon, was seid ihr für Gestalten? Man hat ihn dann vom König gebracht und er hat vom König dann erzählt, König ist das Leichteste von der Welt, diesen Goliath. Gott ist mit uns. Ich meine, warum versteckt ihr euch? Ich verstehe das überhaupt nicht. Versteht ihr, David hat in einer völlig anderen Welt gelebt, in einer völlig anderen Welt. Amen. Ja, und dann hat Saul gedacht, allzu gut, lass mir dich halt kämpfen. Und als sie dann wieder einander gegenüberstanden, die Schlachtreihen der Philister und der Goliath wieder ankam, ja, aus seinem Zelt heraus und die Israeliten wieder auseinandergelaufen sind, kam David. Und David hat seine Vision, sein Ziel klar artikuliert. Goliath kam und hat sich an die Brust getrommelt und hat gesagt, ich fresse euch alle. Und dann hat David ihm ganz klar gesagt, was an dem Tag gleich noch alles passieren wird. Könnt ihr nachlesen im 1. Samuel 17. Wo es dann heißt, du kommst zu mir mit Schwert und Lanze, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, des Gottes Israel. Und ich werde dich töten. Und wenn ich dich getötet habe, werde ich dich an die Vögel verfüttern. Und das wird meinen Leuten hier so viel Energie geben, die werden auch plötzlich Leben im Überfluss erleben, Euphorie erleben, die werden euch nachrennen. Wir werden euch besiegen. Wir werden euch das militärische Rückgrat brechen. Genau das wird dort alles noch passieren. Und jetzt pass mal auf. Und als während der Goliath noch herzhaft gelacht hat, ist David ihm entgegengerannt. Entgegengerannt. Mit der Schleuder in der Hand und hat schon den Stein rotieren lassen. Dann traf er ihn an der Stirn, ihr kennt die Stelle, er fiel um, David rannte hin, hat das Schwert von Goliath genommen, er hatte selber keines, und hat ihn enthauptet. Und als die Philister gesehen haben, dass ihr Krieger tot war, sind sie davon gelaufen, ganz Israel war begeistert, genau so wie David es vorausgesagt hat. Sind ihnen nachgelaufen und haben dann einen großen Sieg erlebt. David war ein Krieger und er sagt, hey, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Hör mal, Mauern kannst du normalerweise nicht überspringen, einfach so. Aber er hat empfunden, hey, wenn ich beim Krieg führen bin, wenn ich die Feinde Gottes bekämpfe, dann ist Gott mit mir und ich kann Dinge, die eigentlich unmöglich sind. Wenn du deine Begabungen, deine Fähigkeiten, die du dir erarbeitet hast, völlig auslebst, hast auch du plötzlich das Gefühl, Mann, hey, ich kann Dinge, die ich eigentlich gar nicht kann. Ich weiß von Gitarristen, okay, die tagelang und wochenlang in ihrer Jugend ihre Tonläufe und Bassläufe und so weiter geübt haben. Und dann stehen sie im Konzert und geben ein Konzert und plötzlich empfinden sie, die linke Hand spielt von selber. Und dann dödeln sie los und rocken und so weiter und nach 30 Jahren kannst du das Video immer noch auf YouTube anschauen. Ne, weil die eben so in diesen kreativen Fluss hineingekommen sind. Das ist nichts unbedingterweise übermenschliches, es ist vielleicht was Göttliches. Wenn du hineinkommst in diesen Fluss, ja, und dann richtig lebendig bist. Jesus fand Euphorie im Gemeindebauen. Das war sein Ding, das hat er gemacht, lieber als alles andere. Da hat er sich gefreut, da hat er gelacht, wann immer er die Gelegenheit hatte, Menschen zu lehren, ja, und mit den Geheimnissen Gottes vertraut zu machen, Leute zu heilen und dann zu sehen, wie sie sich organisieren und formieren. Die Gemeinde zu bauen, das war das große Ding, das Jesus gemacht hat. Erinnert euch in Johannes Kapitel 2, Vers 17 an die Säuberung des Tempels. Na, Jesus wollte, dass es ein Bethaus ist für alle Völker, dass die Kraft Gottes da ist und nicht der Mammon regiert im Haus Gottes. Und die Jünger, als sie so ihn gesehen haben, wie er da die Peitsche schwingt und die Händler aus dem Tempel vertreibt, haben sich dann erinnert an das Wort in den Psalmen: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und genau das ist bei Jesus passiert. Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Na, und er hat auch gesagt, als er über das Kreuz geredet hat: Ich habe eine Taufe, mit der ich getauft werden muss, und ich, am liebsten hätte ich's, sie wäre schon am Laufen hier. Am liebsten würde ich schon am Kreuz hängen, sagt Jesus mehr oder weniger. Bald kommt's. Na, und wir müssen vielleicht auch berücksichtigen, dass Jesus sich nicht so sehr aufs Kreuz gefreut hat, sondern auf den Thron, der jenseits des Kreuzes dann auf ihn gewartet hat. Okay, also er hat sich nicht über die Schinderei und die Quälerei groß gefreut. Jesus war nicht abnorm, im Gegenteil. Er wusste, es ist notwendig, für mich ans Kreuz zu gehen. Ich kann das, ich schaffe das, Gott ist mit mir, er wird mich stützen in dieser harten Zeit. Aber dann, nach der Auferstehung, werde ich auf dem Thron sitzen, für immer und immer. Und dann bricht eine bessere Zeit an, dann bricht eine gute Zeit an. Und genauso ist es passiert. Auch als Jesus seine Jünger ausgesandt hat, Lukas Kapitel 10 können wir das nachlesen, in Vers 1 bis 16 beschreibt Jesus ganz klar, was er von ihnen will. Er sagt: Geht durch die Dörfer zu zweien, durch die Dörfer Israels, predigt das Evangelium, macht Heilungsgottesdienste, und wenn sie euch annehmen, prima, dann organisiert da was, ich werde selber auch hinkommen, sagt Jesus, und wenn sie euch nicht annehmen, hey, dann verschwendet eure Zeit nicht, versucht da nicht ewig lang rumzumachen, sondern schüttelt den Staub von euren Schuhen ab und geht weiter. Er hat ihnen ein klares Ziel gegeben und auf ihre Fähigkeiten vertraut, dieses Ziel zu erreichen. Nach einiger Zeit kamen die 70 zurück. Er hat 70 Mann ausgesandt damals. Die 70 kamen zurück und haben zu ihm gesagt: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Die haben sich gefreut mit großer Freude, weil nämlich sie ein Ziel hatten und die Kraft hatten, dieses Ziel zu erreichen, und sie haben Ergebnisse gesehen. Sag mal, Ergebnisse. Leute, Ergebnisse sind schon auch wichtig, dass wir Ergebnisse sehen nach einer gewissen Zeit. Ansonsten fällt uns irgendwann die Hoffnung aus. Und ohne Hoffnung läuft nichts mehr. Verfällt es in Apathie und dann geht nichts mehr. Dann ist nichts mehr mit Euphorie und so weiter. Du musst also schon immer wieder Ergebnisse auch sehen. Und Jesus frohlockt zu dieser Zeit im Geist und sagt: Danke, Herr, dass du das den einfachen Leuten geoffenbart hast und den schwierigen, und dass man kein Raketenwissenschaftler sein muss, um hier ewiges Leben zu bekommen und das Reich Gottes zu bauen. So hat Jesus sich gefreut. Ja, das ist übrigens das einzige Mal, dass wir sehen, dass Jesus frohlockt im Geist. Als seine Jünger sein klares Ziel verfolgt haben, bewältigt haben unter Einsatz aller ihrer Mittel und dann zurückkamen mit Freuden, weil sie Ergebnisse gesehen haben. Da sehen wir, hat Jesus frohlockt. Es ist ein Rezept, okay? Es ist eine Formel, die funktioniert. Euphorie findet bei der Arbeit statt, wenn die Aufgabe klar ist, die Energie konzentriert ist und auf die Lösung angewendet wird und wenn du dann Ergebnisse siehst.